The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen.
Hi Sophina, wie geht's dir an dem Samstagabend?
Ja gut, gut für so einen Samstagabend. Ich freue mich, dass wir endlich uns die Zeit wieder nehmen können, ne, die nächste Folge aufzunehmen. Diesmal haben wir auch wirklich ein Thema, was sicher viele schon mal gehört haben, worüber sich vielleicht auch viele schon gewundert haben oder vielleicht sind sie auch schon darüber verzweifelt. Ich denke, viele haben über die EU-Taxonomie, das soll das Thema unserer heutigen Folge sein, ja, auch vielleicht schon viele Mythen gehört. Und damit wollen wir heute auch ein bisschen aufräumen, ja, schauen, was einfach dahinter steckt.
Und ich glaube, die Taxonomie ist ja ein Thema, was sehr viele Unternehmen gerade bewegt und beschäftigt, beziehungsweise jetzt auch schon seit 2 Jahren, denke ich. Ja, es ist wirklich auch ein sehr, sehr wichtiges Instrument der EU im Rahmen des Green Deals und der Aktivitäten im Bereich nachhaltiges Wirtschaften. Und es ist auch gar nicht so einfach, erstmal zu durchdringen und zu verstehen. Sehr viele umfangreiche Papiere dazu veröffentlicht. Mhm. Und auch für uns, ne, und auch für unsere Unternehmen, in denen wir arbeiten, ist tatsächlich ein herausforderndes Thema. Und deshalb freue ich mich, dass wir das heute mal nach und nach aufbrechen und versuchen auch nochmal sozusagen ein bisschen eine Schneise in den Dschungel zu schlagen. Und wo das Thema gerade steht, wie es sich entwickelt hat, auch ne, für auf welche Unternehmen, wir sind ja jetzt in einem etwas größeren, aber auf welche Unternehmen kommen dann wirklich auch Anforderungen zu und für welche gilt es? Dann wollen wir aber heute auch nochmal klären, wie können denn Unternehmen vorgehen, wenn sie nach der Taxonomie berichten müssen. Und ja, und wir wollen auch nochmal schließen mit, ja, wo steht die Taxonomie gerade? Wir haben es eben schon gesagt, also es gibt da verschiedene Perspektiven drauf. Sicherlich ist so eine abschließende Beurteilung gerade auch noch nicht möglich, aber genau, wir wollen da auch nochmal versuchen, ein relativ objektives Licht drauf zu werfen. Ne?
So gut es eben möglich ist.
Ja, genau. Und vielleicht starten wir auch nochmal damit zu sagen, ne, also was ist denn eigentlich der große Aufhänger und der große Hebel, der dahinter liegen soll?
Und ich denke, allen ist relativ klar, die uns vielleicht auch schon eine Weile begleiten. Also die EU-Taxonomie ist natürlich sehr eng verknüpft auch mit dem europäischen Green Deal. Das Ziel der EU ist es, bis 2050 klimaneutral zu werden und bis 2030 zumindest schon mal diese 55% Reduktion zu erreichen. Und da gibt es natürlich einen riesenlangen Kriterienkatalog oder Maßnahmenkatalog, wie man das eben erreichen will. Dem Finanzsystem wird dabei aber wirklich eine Schlüsselrolle zugeschrieben. Und die EU sieht hier vor, dass ungefähr 1 Billion Euro in den nächsten 10 Jahren investiert werden müssen. Das ist das, was die EU quasi einbringen will. Und gleichzeitig ist aber klar, die wirkliche Transformation kostet einfach nochmal unglaublich viel mehr. Und deswegen muss also auch die Privatwirtschaft hier mobilisiert werden. Und da ist die EU-Taxonomie eben auch ein Tool. Übrigens, wer ne, vielleicht das Thema Green Deal jetzt, ne, bei wem es da jetzt noch nicht so richtig klingelt, den empfehlen wir unsere Doppelfolge zum Thema EU-Green Deal, die wirklich nochmal beleuchtet, was steckt da im Detail auch drin. Weil auch das ist so ein umfangreiches Programm. Ja, das können wir jetzt nicht sozusagen nochmal irgendwie mit erläutern. Also hört gerne auch in die andere Folge rein. Wie soll das jetzt genau gehen, dass die Privatwirtschaft eben mit eingebunden wird? Und das sieht die EU eben vor. Und da gibt es ne, auch Theorien dazu, dass man sagt, okay, die Investitionen, die getätigt werden, die sollten also hin zu nachhaltigen oder nachhaltigeren Projekten und Unternehmensaktivitäten gelenkt werden. Und diese Überlegungen, die begannen sozusagen auch schon aber vor dem EU Green Deal, nämlich mit einem besonderen Aktionsplan zur Finanzierung des nachhaltigen Wachstums von 2018. Und das enthält also die EU-Strategie wirklich für ein ja, nachhaltiges Finanzplan, wirklich mit einem konkreten Fahrplan, auch mit verschiedenen Themen, Maßnahmen, die auch alle Akteure des Finanzsystems gemeinsam ja, einbeziehen.
Genau, und das ist eigentlich ein relativ wesentliches Dokument. Und du hattest es eben schon erwähnt, also die Schlüsselrolle, die dem Finanzwesen zugewiesen wird, die ist ja wirklich auch sehr, sehr bezeichnend im Rahmen des Green Deals. Auch um die Wirtschaft umzukrempeln oder ja schon zu reformieren in eine nachhaltigere und umweltverträglichere Wirtschaft, ist eben genau auch dieser Aktionsplan dann entwickelt worden. Und da werden drei übergeordnete Ziele definiert. Also zum einen geht es um die Neuausrichtung von den Kapitalströmen in nachhaltigere Investitionen. Hier ist insbesondere im Fokus, dass lange Zeit auch im Finanzwesen gar nicht klar war oder gar keine Einigkeit darüber vorherrschte, was ist denn überhaupt eine nachhaltige Investition? Und genau das sollte dann adressiert werden. Das war sozusagen das erste übergreifende Ziel. Und dann ging es eben auch darum, dass Nachhaltigkeit als Bestandteil des Risikomanagements auch zum Beispiel von Investments oder Kreditportfolien mit integriert werden sollte. Und der Hintergrund ist, dass ja viele Risiken, die sich beispielsweise aus dem Klimawandel entstehen oder durch eine Ressourcenknappheit, Umweltzerstörung, soziale Probleme, dass die einfach gar nicht mit eingerechnet wurden in die Risiken. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anschaut, ich habe eine ganz interessante Zahl gefunden, wie sich die Kosten oder die wirtschaftlichen Verluste durch extreme Wetterereignisse zwischen 2007 und 2016 verändert haben. Die haben sich um 86% vergrößert.
In 9 Jahren, ne? Also das ist kein langer Zeitraum.
Und das ist eben auch eine Zahl, ne, von 2016, die ist ja schon 7 Jahre alt, ne? Die entstammt eben aus diesem Dokument. Man kann natürlich dann schon sehr gut nachvollziehen und verstehen, warum genau auch diese Risiken mit integriert werden sollen in die Investments und in die Portfolios. Und gleichzeitig geht es aber auch, und das ist eigentlich auch ein Kernpunkt der Taxonomie, es geht um mehr Transparenz. Also zum einen Transparenz über die Tätigkeit von Unternehmen für die Finanzmarktteilnehmer, damit die eben informiertere Entscheidungen treffen können. Und gleichzeitig soll auch eine längerfristige Perspektive in die Finanz- und Wirtschaftstätigkeiten gegeben werden. Das heißt, ne, weg von kurzfristiger Rendite hin zu einer wirklich ganzheitlicheren Betrachtung. Wobei das natürlich wirklich dann auch ein großer Systemwechsel wäre. Ne?
Genau da knüpft eigentlich die EU-Taxonomie an, weil sie zwei dieser Themen sehr, sehr gut aufgreift. Nämlich einmal, was du ganz als erstes gesagt hast, die Frage, was ist überhaupt nachhaltig? Ne? Und dann eben auch der dritte Punkt, man will mehr Transparenz. Auch genau dafür ist die EU-Taxonomie da. Ne? Und damit ist sie wirklich die Kernmaßnahme dieses Aktionsplans. Und im EU Green Deal war quasi vorgegeben, dass eben diese Taxonomie, diese gemeinsame Sprache und diese klare Definition dessen, was eben als nachhaltig gilt, dass das eben in Angriff genommen werden kann. Und dieses Taxonomie, also für mich war das ein Wort, was ich so irgendwie noch nicht vorher gehört habe. Und wenn man sich mal genau anschaut, was das bedeutet, wird eigentlich auch nochmal klar, worum es geht. Ne? Das kommt also aus dem Griechischen. Taxis ist die Ordnung, ne? Und Nomos, ich hoffe, ich betone das richtig, ist das Gesetz. Ne? Also es geht wirklich um so eine Klassifikation. Ne, vielleicht kann man sich das auch in der Pflanzenkunde irgendwie vorstellen, aber das eben wirklich jetzt angewendet auf die Nachhaltigkeit von Wirtschaftstätigkeiten. Das ist natürlich jetzt nicht das Einzige, ne? Also es ist wirklich so dieses Kerninstrument, auch in der Literatur, in der Diskussion hört man immer wieder eigentlich, welche große Bedeutung wirklich der Taxonomie zugeschrieben wird. Aber es geht natürlich auch, gibt weitere Maßnahmen, wie dass eben ein EU-Kennzeichen entwickelt werden soll, um grüne Finanzprodukte auszuweisen. Oder dass eben Vermögensverwalter und auch institutionelle Anleger, ne, gewisse Offenlegungsvorschriften eben einzuhalten haben. Ne? Also sie werden wirklich da auch gezwungen, transparenter zu sein, um eben ganz klar diesen Shift, diese Bewegung ja hin zu grünen Investments, einem neuen Finanzsystem eben hinzubekommen.
Mhm. Genau, und also im Rahmen dieses Aktionsplans wurde eben auch einer Expertengruppe dann der Auftrag erteilt, eine Taxonomie zu entwickeln. Und die ist dann 2020 als Taxonomieverordnung veröffentlicht worden. Ne? Und jetzt sind wir sozusagen weg von der Historie hin zu, wie ist eigentlich die Taxonomie aufgebaut und welchen Geltungsbereich hat sie. Und genau, der Fokus in der Taxonomieverordnung, der ist ganz klar die Definition von Nachhaltigkeit beziehungsweise von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten. Und vielleicht auch nochmal als Hintergrund, also eine Verordnung ist ein Rechtsakt in der EU, der eine allgemeine Gültigkeit hat und auch eine unmittelbare Wirksamkeit in den Mitgliedstaaten. Das heißt, er muss nicht nochmal in nationales Recht übersetzt werden, sondern gilt eben unmittelbar. Mhm.
Genau. Ganz wichtig.
Es gibt dann eben auch noch zusätzliche Dokumente, aber da kommen wir gleich eben nochmal drauf.
Ja, und in dieser Taxonomieverordnung hat die EU also erstmal, ja, sag ich mal, überlegt, was sind überhaupt so die Umweltbereiche, ne, um die man sich kümmern muss. Und deswegen ist die Taxonomieverordnung ja in 6 Umweltziele, kann man sagen, gegliedert. Ne? Also es gibt 6 Umweltziele, die die EU hier behandeln will mit der Taxonomie. Die ersten beiden ranken sich um den Klimawandel. Einmal das erste, also die Eindämmung bzw. die Abschwächung des Klimawandels. Und das zweite, die Anpassung an den Klimawandel. Also hier haben wir es auch wieder, ne? Mitigation, Adaptation, ganz, ganz klassisch. Ne? Wirklich das ist das Thema, was hier eben in der EU-Taxonomie auch wieder auftaucht. Die nächsten beschäftigen sich dann mit einer nachhaltigen Nutzung und der Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. Also die Ressource Wasser, dann der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, ne, auch wirklich ein ganz wichtiges Thema. Der 5. Punkt ist das Thema Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, ne, also das, was wir haben, eben nicht noch weiter belasten. Und das letzte, der 6. Punkt, ist das Thema Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme. Also klassisch die Biodiversität. Mhm. Na, und hier sieht man also wieder, die EU legt da genau irgendwie den Finger so auf die Wunde. Das sind die Themen, über die es halt zu diskutieren gilt.
Genau, die Umweltthemen, ne? Weil der Fokus ja ganz klar Umwelt ist.
Ja, und da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man nämlich sagt, die EU-Taxonomie klärt und regelt, was nachhaltig ist. Sie klärt und regelt, was umweltnachhaltig ist. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, so wie sie jetzt ist. Mag sich vielleicht in Zukunft auch noch ändern, aber hier ist wirklich ein ganz, ganz enger Fokus auf die Umweltdimension. Ja?
Wobei die sozialen Standards ja auch nicht ganz außen vor gelassen werden.
Nee, ne? Klar. Genau. Ne, das hören wir auch, sehen wir dann jetzt auch gleich. Aber erstmal wirklich die Umweltbrille, sage ich mal. Ne? Und das sind also die Umweltziele, die sich die Unternehmen dann eben auch anschauen sollen. Wir steigen gleich nochmal ein, wie das genau läuft. Und dann legt die Taxonomie noch 3 übergeordnete Bedingungen fest, die die Tätigkeit des Unternehmens eben erfüllen muss, um als ökologisch nachhaltig eingestuft zu werden. Und das ist einmal, dieses Unternehmen oder die Tätigkeit, die das Unternehmen ausführt, muss erstmal einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem dieser 6 Umweltziele leisten. Dann darf es keines der anderen verbliebenen 5 ja, gefährden oder ich sag mal verschlechtern oder verletzen. Und in einem 3. Punkt müssen quasi soziale Mindeststandards erfüllt werden.
Genau, und das sind jetzt so in erster Linie so die Inhalte der Taxonomieverordnung. Und dadurch, dass das Thema sehr komplex ist und es auch dauert, das immer weiter auszudifferenzieren, beispielsweise die einzelnen Umweltziele, ist es so, dass die Taxonomieverordnung durch verschiedene delegierte Rechtsakte ergänzt wurde, ne? Einfach um die Anforderungen nochmal weiter zu konkretisieren. Und bis heute gibt es 4 delegierte Rechtsakte, und zwar einen gibt es für die Umweltziele 1 und 2, also das heißt die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel, und da wurden dann eben entsprechenden wirtschaftlichen Aktivitäten sogenannte technische Bewertungskriterien hinterlegt, um eben auch zu verstehen, inwieweit sie zum einen unter die Taxonomie fallen und dann auch konform sind.
Das ist wirklich so umfangreich, das sind hunderte Seiten, also wirklich hunderte Seiten. Ne?
Ja, das ist wirklich, wenn man den Anspruch hätte, das alles durchzulesen, dann braucht man sehr lange. Es ist auch nicht so einfach verständlich geschrieben.
Ja.
Genau, also das wäre jetzt der erste delegierte Rechtsakt. Dann haben wir einen weiteren, und da werden die Berichtspflichten für Unternehmen beschrieben. Dann gibt es einen 3. nochmal als Ergänzung auch zu den Delegierten Rechtsakt 1, und zwar zum Thema Kernenergie und Gas. Da gab es eben nochmal eine Konkretisierung, die ja auch sehr öffentlich diskutiert wurde und umstritten ist. Und jetzt jüngst gab es Mitte Juni auch die Veröffentlichung des Delegierten Rechtsakt zu einer Konkretisierung der Umweltziele 3 bis 6. Also, ne, was wir eben hatten, Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Verminderung der Umweltverschmutzung und biologische Vielfalt. Genau. Und es ist damit zu rechnen, dass es auch weitere Konkretisierungen und Ergänzungen in Zukunft geben wird, da ja das System schon dynamisch angelegt ist und auch eine Weiterentwicklung und auch Verbesserung schon auch angedacht ist.
Und jetzt hatten wir uns quasi einmal angeschaut, was steht eigentlich drin und ne, welche delegierten Rechtsakte sollte man lesen, wenn man sich dem wirklich sehr auf dem Originaltext quasi nähern will. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wer ist denn überhaupt von dem Thema Taxonomie betroffen? Es geht hier natürlich nur um Unternehmen einer bestimmten Größe. Die Taxonomie legt hier fest, dass Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern sowie einer Bilanzsumme von mindestens 20 Millionen Euro und einem Umsatz von 40 Millionen Euro, die auch bereits von der Non-Financial Disclosure Reporting Directive betroffen sind, dass die also hier der Taxonomie unterliegen. Zusätzlich zu diesen Großunternehmen sind noch alle Finanzmarktteilnehmer, Finanzaufsichtsbehörden und Zentralbanken von dieser Regelung betroffen. Etwas später mit einem zeitlichen Versatz ab dem Geschäftsjahr 2025 werden dann sozusagen auch die nächst kleineren Unternehmen hier berichtspflichtig. Dann ist die Grenze also bei 250 Mitarbeitern sowie einer Bilanzsumme von 20 beziehungsweise einem Umsatz von mindestens 40 Millionen Euro. Und da sieht man natürlich auch schon die Herausforderung für viele der Großen. Klar, die haben da natürlich umfangreiche Tätigkeiten, aber sie haben vielleicht auch gewisse Daten schon leichter vorliegen. Das, ne, ist so diese Balance, die sie finden müssen. Andere Unternehmen, die vielleicht noch gar nicht so viel im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltnachhaltigkeit gemacht haben, müssen jetzt eben nachlegen, ne, so insgesamt, und haben dafür aber ein bisschen mehr Zeit einfach.
Ja, und jetzt wird's sehr spannend, denn genau die Frage ist, was genau müssen denn die Unternehmen berichten? Und also zum einen ist es so, dass die Taxonomie sich in erster Linie auf einzelne Wirtschaftsaktivitäten eines Unternehmens konzentriert, ne? Und das heißt nicht, dass alle Aktivitäten des Unternehmens unter die Taxonomie fallen müssen. Und ja, die Frage ist, was heißt das jetzt für mich als Unternehmen und wie gehe ich vor? Und ja, da lässt einen die EU bzw. diese Technical Expert Group nicht ganz alleine. Es gibt auch einen Leitfaden, der entwickelt wurde, der eben heißt Final Report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance. Und da werden die Schritte auch erläutert, die die Unternehmen gehen sollten. Und die würden wir jetzt einfach mal nach und nach auch mit Hilfe eines Beispieles kurz erläutern.
Genau, Inga und ich, wir sind ja immer großer Fan wirklich von solcher Art Leitfäden. Also da auch nochmal wirklich der Tipp, ne, zu jedem Thema, was man da anfängt, bitte immer erstmal nach einem Leitfaden suchen. Das hilft einem wirklich,
da macht es viel einfacher. Ne?
Genau. Gut, schauen wir uns also den ersten Schritt an. Ne? Ich habe begriffen, mein Unternehmen fällt wegen der Größe einfach jetzt erstmal in diese Verpflichtung rein, sich um das Thema zu kümmern. Ich muss also rausfinden, was sind meine Wirtschaftsaktivitäten und welche dieser Wirtschaftsaktivitäten sind taxonomiefähig. Und das mache ich einfach, indem ich mir eine Liste erstelle aller meiner Aktivitäten und die wirklich abgleiche mit der Liste der taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten, so wie sie in den delegierten Rechtsakten zu den jeweiligen Umweltzielen beschrieben sind. Also für jedes Umweltziel, das ist ganz wichtig zu verstehen, können hier ganz unterschiedliche Wirtschaftsaktivitäten relevant sein und das macht natürlich auch Sinn. Und so eine Wirtschaftsaktivität, die lässt sich in erster Linie über die sogenannten NACE-Codes, dieses NACE, ich habe es gegoogelt, es ist etwas Französisches, es ist eine Abkürzung für einen langen französischen Titel. Und diese NACE-Codes, die gibt es eben anhand derer, das ist wie die Kassennummer bei den Chemikalien, ne, kann man sehr eindeutig irgendwie herausfinden, was tue ich da und wie kann ich das einsortieren. Und es gibt über 600 solcher Codes, ja, und diese Codes reichen wirklich von Forstwirtschaft über die Herstellung von Waren, aber auch zum Thema Erziehung und Unterrichten. Also es ist eigentlich auch ganz spannend, wie vielfältig natürlich, ne, diese Wirtschaftsaktivitäten sein können. Und da komme ich einfach an den Punkt, wo ich sagen kann, entweder ja, meine Wirtschaftsaktivität steht auch gelistet in diesem delegierten Rechtsakt, dann bin ich eben taxonomiefähig oder auf Englisch eligible. Und wenn ich eben nicht dort gelistet bin, dann ist an der Stelle auch schon Schluss. Und wir haben uns einmal als Beispiel die Telekom rausgegriffen, weil die tatsächlich auch sehr ausführlich in ihrem Geschäftsbericht 2022 über das Thema berichten. Und ich denke, jeder hat so ungefähr eine Vorstellung davon, welche Art der Wirtschaftstätigkeiten die Telekom nachgeht. Die Hauptwirtschaftsaktivität, nämlich wirklich das Bereitstellen von Netzinfrastruktur, die ist nicht taxonomiefähig. Ne? Ist also nicht in einem dieser delegierten Rechtsakte gelistet. Aber ich meine, die Telekom ist ein Riesenkonzern. Die haben natürlich auch andere Tätigkeiten. Ich sag mal, vom Image her würde man vielleicht eher sagen Nebentätigkeit. Keine Ahnung, ob das jetzt finanziell wirklich deren Nebentätigkeit ist, ne, will ich gar nicht bewerten. Aber das ist nichts, was einem direkt so in den Sinn kommen würde. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass sie natürlich auch einen riesen Fuhrpark haben, den sie irgendwie managen. Sie stellen auch Ladeinfrastruktur bereit. Sie machen natürlich auch Dinge wie Datenverarbeitung, Hosting, solche Themen. Und einige dieser Nebentätigkeiten, die sind sozusagen taxonomiefähig. Und damit ist die Telekom mit einigen Dingen eben eligible und müsste jetzt, wo sie das wissen, welche Aktivitäten das genau sind, zum nächsten Schritt übergehen.
Der nächste Schritt heißt dann der sogenannte Alignment-Test. Ne? Also wir gehen jetzt von der Taxonomiefähigkeit zur Taxonomiekonformität. Und da gibt es drei Stufen. Und die erste Stufe, das ist der sogenannte Test, ob die Aktivität einen substanziellen Beitrag zu dem Umweltziel leistet. Ja, und wie funktioniert das? Das funktioniert eben über einen Abgleich, den sogenannten Bewertungskriterium, die wiederum im delegierten Rechtsakt zu finden sind. Bewertungskriterien, die legen jetzt für eine Wirtschaftsaktivität fest, wie hoch ein Grenzwert sein sollte, beziehungsweise wie hoch der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen bei einem Produkt sein muss, um eben die Wirkung auf das Umweltziel zu reduzieren. Und das ist, teilweise gibt es dann Grenzwerte, die sind relativ klar. Zum Beispiel bei dem Telekom-Beispiel gibt es eine sehr konkrete Schwelle. Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber dann gibt es wiederum auch sehr schwammige Formulierungen, wo es dann heißt, ja zum Beispiel ein substanzieller Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen. Ne? Und da ist natürlich der Auslegungsspielraum dann beliebig groß. Dann gibt es die Stufe 2, also nach dem Schauen gibt es einen substanziellen Beitrag zum Umweltziel, ist es nun wichtig, dass geschaut wird, dass die Wirtschaftsaktivitäten, die zwar die Stufe 1 vollumfänglich erfüllen, trotzdem nochmal überprüft werden müssen, ob sie eben den anderen Umweltkriterien keinen Schaden zufügen. Ne? Also das heißt, do no significant harm. Und dann gibt es die Stufe 3, das ist dann nochmal der Minimum Safeguard Test oder die Überprüfung, ob dann die Wirtschaftsaktivität die sozialen Mindeststandards erfüllt.
Und es ist halt total wichtig, dass man versteht, dass nur wenn alle drei Stufen positiv bewertet werden oder ein positives Ergebnis eben ausweisen, nur dann kann man sagen, die Wirtschaftsaktivität ist taxonomiekonform oder sie ist aligned, ne, um wieder diesen englischen Begriff wenigstens mal mit aufzugreifen und kann dann eben als nachhaltig klassifiziert werden. Wenn auch nur eine Stufe eben nicht passt, dann muss die Wirtschaftsaktivitäten als nicht konform gekennzeichnet werden, not aligned. Was heißt das jetzt für das Beispiel der Telekom? Also wir hatten als eine der Nebentätigkeit so Hosting, Datenverarbeitung ja schon benannt. Und dafür nutzt die Telekom Rechenzentren. Und da ist es so, dass in der Taxonomie wirklich ganz klein drin steht, die müssen eben einen gewissen Energieeffizienzwert ausweisen. Und es gibt sogar Anforderungen an das Treibhausgaspotenzial der eingesetzten Kühlmittel. Also it's getting really deep. Das muss ich wirklich sagen. Ne? Und da sieht man mal, also auf welche Ebenen man sich dann auch begeben muss, um hier zu prüfen, ist man irgendwie aligned oder nicht. Und die Telekom kommt eben zu dem Schluss, dass nicht alle ihre Rechenzentren diese Anforderungen erfüllen. Das heißt, Teile, ne, sind eben aligned, andere Teile sind es eben nicht. Was uns hier aufgefallen ist, was wir sehr spannend fanden, ist, dass die Telekom hier den Ansatz gefahren ist, diese Stufe 2 und 3, also das Thema Do No Significant Harm und Minimum Safeguards, dass sie dafür nicht klein-klein, sage ich mal, für jede Wirtschaftsaktivität, für jeden Standort, jedes Rechenzentrum reingeschaut haben, sondern dass sie hier gesagt haben, wir haben gut gemanagte konzernweite Ansätze, die ja das Thema Klimarisiken tackeln, die Arbeitsstandards gemäß zum Beispiel der OECD eben sicherstellen. Und deswegen, weil wir das als Konzern einfach übergeordnet von zentral im Griff haben, sagen wir auch an all unseren Standorten, an jedem Rechenzentrum und so weiter, gilt das natürlich auch.
Ich meine, das ist natürlich auch ein sinnvoller und hoffentlich auch plausibler Weg, dann auch die Ressourcen einigermaßen im Griff zu behalten, ne? Denn es kommen jetzt noch weitere Schritte, ne? Nachdem man dann die Analysen gefahren hat, ist es jetzt so als weiteren Schritt, dass man die Finanzkennzahlen und die Wirtschaftsaktivitäten dann zusammenfährt. Und hier geht es dann um die Frage, welchen finanziellen Beitrag leisten die taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten eines Unternehmens, einer Telekom? Und hier erwartet die Taxonomieverordnung drei Perspektiven. Also man muss dann die Wirtschaftsaktivitäten nach Umsatz, nach Investitionsausgaben, CapEx und Betriebsausgaben, OPEX, dann auch aufschlüsseln.
Da zeigt sich eigentlich auch nochmal dieser starke Finanzfokus. Also es geht gar nicht so sehr um die Anzahl der Wirtschaftsaktivitäten und so weiter, sondern wirklich, welche Finanzkennzahlen stecken auch dahinter. Ne? Mhm. Und auch bei dem Thema, dass alles das, was dann veröffentlicht wird, nochmal von extern geprüft werden muss, ne, bestenfalls sozusagen vom Wirtschaftsprüfer, der auch die Finanzberichterstattung prüft. Auch da sieht man nochmal diese Annäherung zwischen dem Finanzbereich und eben diesen Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktivitäten. Und in dieser Prüfung muss man natürlich auch geeignete Nachweise, ne, für alle Berechnungen, für alle Annahmen, die man getroffen hat, bringen. Und das stellt natürlich dann auch nochmal eine gewisse Qualität sicher. Ja, ist aber natürlich auch eine Riesenherausforderung, ne? Sowohl für Unternehmen als auch für Prüfer. Ne?
Und ich glaube, das ist gerade jetzt in der Offenlegung, die jetzt als weiterer Schritt dann nochmal auf die Unternehmen zukommt, tatsächlich eine wirkliche Herausforderung. Also in der Offenlegung ist es so, da gab es bisher zwei Stufen. Also für Nicht-Finanzunternehmen, für das Geschäftsjahr 2021 wurde erwartet, dass die Taxonomiefähigkeit der Wirtschaftsaktivitäten dargelegt wurde im Geschäftsbericht, und seit 2022 müssen nicht nur die taxonomiefähigen, sondern auch die konformen Wirtschaftsaktivitäten eben nach Umsatz, Betriebsausgaben und Investitionen dargelegt werden. Ja, das sind zum einen die Offenlegungspflichten dann für Unternehmen. Bei Vermögensverwaltern und Kreditinstituten gibt es ebenfalls Offenlegungspflichten, also sozusagen als Ergänzung dann für ihre Produkte beziehungsweise auch, ne, die Investitionen, die sie tätigen, um da eben auch mehr Transparenz zu schaffen und auch zu verstehen dann, wie viel wird denn in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten investiert. Ne? Und da sieht man halt, dass das Taxonomiesystem wirklich sich aus verschiedenen Puzzlestücken zusammensetzt und eben das ganze System, dass die Transparenz in der Form erhöht wird, dass dann eben auch eine Sichtbarkeit und auch eine Transparenz über die Kapitalflüsse entsteht und dann hoffentlich, oder so ist zumindest die Idee gewesen, denke ich, auch ein gewisser Wettbewerb entsteht. Ne?
Ja, und das finde ich eigentlich da nochmal sehr gut zu sehen, diesen ursprünglichen Sinn oder den ursprünglichen Zweck, den die Taxonomie erfüllt hat. Weil wenn ich jetzt, ich sag mal, ein typisches Produktionsunternehmen bin, ne, dann erfülle ich hier erstmal nur die Transparenzanforderungen. Ne? Ich bin also transparenter nach bestimmten Regeln. Und dann kommen aber sozusagen die Vermögensverwalter, die Kreditinstitute und ziehen diese Informationen und treffen basierend darauf eben auch Entscheidungen, Finanzentscheidungen. Ne? Sie bauen ihre Fonds entsprechend. Sie ne, weisen aus, wie viel habe ich da investiert und hier investiert. In der Theorie.
Genau, in der Theorie wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist sozusagen die Idee der EU, ne? Wie das dann gesteuert wird und auch diese Reformierung des Systems voranzusteuern. Aber ich glaube, in der Praxis, ja, da hakt es dann ein bisschen, ne? Gerade bei diesem Themenkomplex. Ne?
Und das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung. Ja, ja. Es hakt, ja genau. Das führt uns eigentlich genau zu dem Thema, welche Kritikpunkte gibt es denn an der EU-Taxonomie. Und viele dieser Dinge, wir haben uns natürlich in unserer, ich sag mal, Nachhaltigkeitsmanager-Bubble ein bisschen umgehört und vieles liest man auch, vieles sind aber auch wirklich Dinge, die wir auch so, ja, gespiegelt bekommen haben, ich sag mal, von unseren Kolleginnen und Kollegen auch in anderen Unternehmen. Also die Taxonomie ist einfach eine zentrale Herausforderung für Unternehmen. Das muss man so ganz, ganz knallhart sagen. Der Zeitrahmen wirklich zwischen den Veröffentlichungen der finalen Standards oder der finalen Rechtsakte und dann auch der Umsetzung, der ist eben super knapp. Das heißt, alle lauern immer so auf die Veröffentlichung, damit sie dann irgendwie loslegen können. Und das ist natürlich, diese Kurzfristigkeit ist für Unternehmen immer super schwer. Ne? Und je größer, desto schlimmer eigentlich. Ne?
Da mit einhergehen ist auch noch ein anderes Thema, eine Herausforderung, und zwar der Mangel an geeigneten Prozessen und auch an Daten, ne, und Informationen, die dann erwartet werden. Gerade auch, wenn es ja um die Nachweise geht, die dann nochmal erbracht werden müssen, dann um diese Taxonomie-Konformität dann auch zu beweisen. Und teilweise müssen eben die Daten auch noch manuell erhoben werden. Es kommt aus sehr vielen unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Das heißt, viele Ansprechpartner sind involviert, ob es jetzt Accounting oder die Umwelt- oder Rechtsabteilungen sind. Genau, und da ist auf jeden Fall, ja, neben dem kurzen Zeitrahmen dann eben auch die fehlenden Prozesse und Datensysteme auch eine Herausforderung.
Und wenn man richtig eintaucht in die Taxonomie, wir hatten es erwähnt bei dem Thema Kriterien, die erfüllt werden müssen. Auf der einen Seite hat man wirklich so super detaillierte Kriterien, wo man schon denkt so, wow, ne, da hat einmal einer sich richtig Mühe gegeben, das mal auf den Punkt zu bringen. Und andere Dinge haben wieder so einen Interpretationsspielraum, dass einfach schon bei den Unternehmen super viel Fragen zur Auslegung entstanden sind und gleichzeitig natürlich auch auf der Prüferseite, ne? Und das ist eben immer schwierig, wenn viel Spielraum ist, dann entstehen einfach super viele Fragezeichen, ne?
Ja, und diese Fragezeichen, die haben natürlich nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Prüfungsgesellschaften. Und da, denke ich, können die meisten Unternehmen auch unterschreiben, dass es sowohl auf beiden Seiten eine steile Lernkurve gab, aber eben dieser Lernaufwand, dieser gemeinsame, der hat natürlich dann auch nochmal sehr viel Zeit gefressen. Und teilweise hat das dann eben auch dazu geführt, dass gerade auch die Analysen oder auch die Nachweisführungen dann nicht mehr gemacht wurden. Und das haben dann Unternehmen auch so in ihren Geschäftsberichten geschrieben, ne? Zum Beispiel hier von Wacker: Der hohe Aufwand zur Erfüllung der technischen Bewertungskriterien ist aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Produkten für verschiedene Wertschöpfungsketten nur sukzessive zu erbringen.
Ja. Punkt. Ja, und das, da muss man natürlich sagen, wenn einige Unternehmen keine Kosten und Mühen scheuen, da irgendwie zu einer Bewertung zu kommen, und andere eben sagen, ja, wir brauchen noch, wir brauchen noch Zeit. Und das ist jetzt kein Wacker-Shaming, ne? Also es gibt zahlreiche andere Unternehmen, die genau denselben Weg gegangen sind und eben gesagt haben, nein, zum jetzigen Zeitpunkt geht eben nur das kleine Paket, ne? Weil alles andere ist zu viel.
Ja, und soweit wir das auch beurteilen können, eben aus unserer Perspektive, ist es eben auch so, dass die Rolle gerade für Kapitalflüsse oder Entscheidungen über Kapitalflüsse, dass die Rolle eben der Taxonomie oder des Taxonomie-Reportings dann doch noch nicht so groß war, wie man sich das jetzt ursprünglich erhofft hatte. Ne? Aber das heißt nicht, dass das noch kommt, aber so nach ein, zwei Jahren Erfahrung sind ja auch die Nachfragen der Investoren oder ja, der Anleger etwas weniger als gedacht.
Ne? Überschaubar, sie sind überschaubar, ja. Genau. Und diese Unterschiedlichkeit in der, ich sag mal auch dann am Ende in der Veröffentlichungsqualität, ich weiß nicht, oder Quantität auch, ne? Also wie weit durchläuft man diesen Prozess, die führt natürlich auch, dass die Glaubwürdigkeit der Taxonomie insgesamt ein bisschen abgeschwächt wird. Und es gibt noch ein Thema, da kann man eine ganze Folge dazu machen. Ja? Also ich persönlich bin da voll in das Rabbit Hole gefallen, dieses ganze Thema rund um Kernkraft und Gaskraftwerke. Also wahrscheinlich war das, dieser Streit, diese Debatte darüber, eigentlich das Thema, wo die meisten, ich sag mal, der Otto Normalverbraucher überhaupt mitbekommen hat, dass die Taxonomie existiert. Und da ist es wirklich so, dass in dem ursprünglichen Rechtsakt die Themen Kernenergie und auch, ne, Gaskraftwerke überhaupt nicht enthalten waren in diesem Klimabereich. Ne? Das heißt, sie waren not eligible. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und dazu hat man dann später eben noch einen delegierten Rechtsakt nachgeliefert, da man eben der Meinung war, okay, diese beiden Themen sind total wichtige Übergangstechnologien und man will sie eben nicht von zukünftigen Kapitalflüssen ausnehmen. Das war so die Debatte. Wobei man hier wirklich nochmal sagen muss, eigentlich ist das gar nicht die Debatte, weil eine Taxonomiekonformität heißt nicht, dass quasi, also wenn ich nicht konform bin, ja, heißt das nicht, dass sofort niemand mehr in mein Unternehmen oder in diese Wirtschaftsaktivität investieren darf, ja, sondern es ist eigentlich nur, ja, eine Art grünes Label, ein Verkehrsschild, ja, wenn man es so will, das eben sagt, okay, hier würde es eben noch grüner gehen. Ne? Das heißt aber nicht, dass man nicht weiterhin in die anderen Technologien investieren kann. Ich hatte so das Gefühl, in der ganzen Debatte waren alle so aufgeheizt, als ob man sagen würde, Kernkraft wird jetzt verboten oder sie wird nicht verboten. Also so habe ich es irgendwie empfunden. Die Debatte war so drastisch und so hitzig irgendwie, ne?
Ja, das ist eigentlich ein Zeichen, dass die Debatte oder die Taxonomie dann in ihrer Intention so gar nicht richtig verstanden worden ist, ne? Denn es geht ja in erster Linie auch um Transparenz, um gemeinsames Verständnis und auch eine Informiertheit, die dann den Marktakteuren zur Verfügung steht, um eben informiertere Entscheidungen zu treffen, ne? Ja. Und das ist ein bisschen schade. Dann gibt es natürlich auch noch viele Kritikpunkte, denn zum einen ist es so, dass natürlich dieser Do No Significant Harm Ansatz, der ja auch bei jeder Wirtschaftsaktivität, die aligned ist, ausgeschlossen werden muss, ist, dass zum Beispiel diese Endlagerfrage noch gar nicht geklärt ist, ne? Oder auch ja die Risiken, die beispielsweise entstehen könnten, wenn es einen Unfall in einem Atomkraftwerk gäbe, ne?
Ein anderer Kritikpunkt ist, dass anders als bei allen anderen Kriterien oder allen anderen Wirtschaftsaktivitäten, die Kriterien, um zu entscheiden, ist das jetzt gut genug oder eben nicht, die wurden eben nicht von einem Expertengremium ausgearbeitet, sondern hier gab es eben Vorschläge von Parlamentariern, die dann ja mehr oder weniger auch so übernommen würden. Also das ist auch ein großer Störfaktor hier in dem ganzen Thema.
Ja, und dann gab es ja auch die Diskussion um die Übergangstechnologie, wobei der Begriff auch unpassend ist, denn eigentlich ist gemäß der Taxonomie dieser Begriff nur für solche Technologien bestimmt, für die es aktuell keine Alternative gibt, ne? Also zum Beispiel im Bereich Zementherstellung.
Und allein schon bei diesem Wort, ich meine Übergang, ne, das zeigt ja auch, zeugt ja eigentlich auch so ein bisschen von so einer Art Kurzfristigkeit, ne? Und eben das ist auch so ein Punkt. Es gibt eben sehr, sehr lange Bau- und auch Amortisationszeiten. Und in diesem Rechtsakt wird eben davon ausgegangen, dass es bis Baugenehmigung bis 2025, also ich könnte 2025 noch mit einem Atomkraftwerk irgendwie ans Netz gehen. Und das muss natürlich dann entsprechend laufen, damit es sich amortisiert, ne? Keine Ahnung, vielleicht 20 Jahre, vielleicht 25. Und wenn man dann mal schaut, ne, in welchem Jahr man dann schon wieder ist, also das ist auf jeden Fall kein Übergang im Wortsinne mehr. Das ist einfach zu lang.
Genau, das ist sozusagen der kurze Exkurs. Ja, jetzt wollten wir nochmal, wir hatten es eingangs ja auch gesagt, nochmal einen objektiveren Blick in eine Zusammenfassung jetzt der Folge geben. Aus unserer Sicht hat trotz aller Kritik die EU-Taxonomie nach wie vor sehr viele Potenziale. Nämlich eben gerade auch ja dieser ganzheitliche Ansatz und diese große Reform auch des Finanzwesens, in dem private Finanzflüsse in Richtung nachhaltiger Investments gelenkt werden sollen. Damit besteht schon in dem Konzept die Möglichkeit, dass man wirklich die große Transformation damit auch unterstützen kann. Und gleichzeitig ist der Kriterienkatalog, der extrem umfangreich ist und auch von Experten zusammengestellt, ja schon auch, ne, der Schritt in die richtige Richtung, ne, um wirtschaftlich nachhaltige Aktivitäten von Unternehmen zu definieren und auch jetzt in Sachen Beteiligungsprozessen. Es gab immer wieder auch Feedback-Schleifen mit den entsprechenden Unternehmen, mit der Öffentlichkeit, auch in Bezug auf ja ein Level an Transparenz, was damit geschaffen werden soll. Oder auch, ne, die angestrebte Vergleichbarkeit oder beziehungsweise auch Informiertheit von den Akteuren ist natürlich schon auch ja in der Theorie ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, ne?
Genau. Und wir hatten es auch anfangs gesagt, wir haben uns natürlich auch mal umgehört bei den Kolleginnen. Wir selber haben sozusagen die Taxonomie nie hauptverantwortlich mit begleitet. Deswegen war es für uns also nochmal sehr wichtig, die Leidenskolleginnen, also die wirklich betroffen waren und wirklich die Taxonomie durchsetzen mussten im Unternehmen, die also nochmal zu fragen. Und viele waren natürlich da auch geteilter Meinung, ne? Viele blieben mit offenen Fragen zurück. Es kam auch immer wieder das Thema, es hat extrem viele Ressourcen gebunden. Und doch haben uns einige auch wieder gespiegelt, die Awareness auch oder der Blick eben auf diese Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen, ne, und auch die Awareness für die Verbundenheit eben dieser Unternehmer, die Verzahnung, hat sich nochmal erhöht und hat sich auch weiterentwickelt. Ne? Also intern hat es doch etwas bewegt in den Unternehmen, sich um dieses Thema kümmern zu müssen. Ne? Und generell wäre aber unser Credo so ein bisschen, es ist eigentlich noch zu früh, um zu sagen, die Taxonomie hat ihr Ziel verfehlt. Ne? Einige wagen schon dieses sehr strenge Fazit. Wir würden sagen, es ist noch ein bisschen zu verfrüht, um die Taxonomie quasi ganz aufzugeben. Man muss jetzt wirklich schauen, wie werden jetzt auch, ne, die nächsten Umweltziele umgesetzt? Was kommt noch? Was kommt noch an Leitfäden? Was kommt noch an vielleicht auch Verschärfungen nochmal oder an neuen Auslegungen? Wie geht es vielleicht auch weiter mit der sozialen Taxonomie? Ne, wir hatten gesagt, hier nochmal der starke Fokus auf die Umweltthemen. Wie geht es jetzt weiter mit anderen nachhaltigkeitsrelevanten Themen? Und deswegen also unser Credo, noch ein bisschen abwarten und der Taxonomie noch ein bisschen Zeit geben, denn von ihrem Grundsatz war sie schon schlau aufgesetzt und könnte schon einiges bewegen.
Genau. Und ich meine, es bleibt ja abzuwarten. Es gibt ja auch noch andere Werkzeuge im Instrumentenkasten des Europäischen Green Deals, wie sich das dann eben auch alles zusammenführt.
Ja.
Und da werdet ihr sicherlich noch mehr von uns in der Zukunft hören.
Genau. Ja, Inga, ich fand, es war wieder eine tolle Folge. Mal ein bisschen selber loben. Nein, es war einfach spannend, sich wirklich en Detail damit auseinanderzusetzen. Ne? Und in diesem Sinne wünschen wir euch ja noch einen guten Tag und freuen uns auch auf die kommenden Folgen.
Dann macht's gut, ne?
The Greener Business. Eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ein Podcast von und mit Inga Kramer und Marie-Sophie Wilde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.